Was wäre denn, wenn wir auf dem Land bessere ÖPNV-Angebote haben, die auch sozusagen auf Knopfdruck kommen, also sogenannte On-Demand-Angebote? Was hier in Hamburg geplant ist, auch für die äußeren Bereiche der Stadt, für die Vier- und Marschlande und so weiter, das soll ja in den nächsten Jahren kommen. Das heißt, wir werden On-Demand-Angebote haben, die im ÖPNV sind.
Ja, also ich kann ja nur, also als direkt gewählter Abgeordneter, also ich jubel nicht, wenn ich Herrn Merz zum deutschen Bundeskanzler wählen muss. Das sage ich Ihnen sehr klar.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Freitagmorgen. Herzlich willkommen. Heute ist der 14. März. Was haben wir für Sie, liebe Podcast-Freunde, im Angebot? Ich glaube, die Mischung ist ganz gut. Ausnahmsweise mal wenig klassische Politik. Nix mit Streit um Koalitionsverhandlungen, nix mit Streit über die Lockerung der Schuldenbremse, nix mit Brandmauer. Aber es kann ja wohl auch keiner sagen, dass wir aktuell ein Unterangebot von dieser Art News aus der Politik haben bzw. hatten. Deshalb ist diese kleine Ruhepause vielleicht ganz gut. Schauen wir mal. Thema Nummer 1. 9 Euro, dann 49 Euro und aktuell 58 Euro. Das Deutschlandticket. Und demnächst wird der Preis erhöht oder wird das Deutschlandticket gekillt? Die aktuelle Diskussion lässt die Fans des Deutschlandtickets etwas unruhiger schlafen. Wir bringen gleich etwas Licht in das aktuelle Hin und Her. Einer der besten Plätze in Hamburg, direkt an der Alster und damit auch der beste Blick auf selbige. Das Alex. Bloß, nicht jeder Hamburger ist auch ein Fan dieser Lokalität. Touristenfall ist oft das Stichwort. Ob zu Recht oder zu Unrecht ist jetzt auch egal, denn diese Top-Immobilie bekommt einen neuen Pächter. Der ist in Hamburg ein alter Bekannter. Nein, es ist nicht Steffen Hensler. Wer dann, erfahren Sie in wenigen Minuten. Die Diskussion um die deutsche Verteidigung ist im vollen Gang. Ich könnte jetzt auch mal in den militärischen Duktus verfallen und von einer Art, Achtung, verbaler Feldschlacht sprechen. Wir schauen heute bei Hamburg am Morgen mal auf die Frage nach der Wiedereinführung des Wehrdienstes und daran angeschlossen auf die extrem wichtige Frage, kommt dann auch der Zivildienst zurück? Wird in Hamburg die Menschen brennend interessieren, besonders Menschen, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen? Wie geht's denn dann weiter? Pro und Contra besprechen wir am Ende unserer heutigen Episode mit Falco Drossmann von der SPD, der ein ausgesprochener Verteidigungsexperte ist. Und für dieses Interview nehmen wir uns auch richtig Zeit und deshalb haben wir das auch mal ans Ende unserer Episode gepackt. Wir starten jetzt. Ich hatte am Anfang versprochen, heute keine Politik, also zumindest nicht im klassischen Sinn. Nach dem Motto, wer kriegt welchen Posten, wie sehr hasst Markus Söder die Grünen etc. Aber die Zukunft des 58-Euro-Tickets hängt am seidenen politischen Faden. Die große Preisfrage, wie so oft, wo kommt das Geld her? Diese Frage kann auch keiner der Verantwortlichen für 2026 beantworten. In Hamburg gibt es auf Entscheiderebene zwei absolute Befürworter des 58-Euro-Tickets. Die HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbut und Verkehrssenator Agnes Tjaks. Also, wie stehen die Chancen für das Deutschland-Ticket? Unser Mann beim Abendblatt für das Themenfeld Verkehrspolitik ist Christoph Rybacek. Christoph, guten Morgen. Sag mal, um wie viel Geld geht es denn insgesamt? Was kostet das Deutschlandticket insgesamt pro Jahr?
Ja, das ist ganz lustig, denn das Deutschlandticket kostet ja eigentlich 58 Euro für jeden, der es hat.
Aber, guter Gag zum Einstieg, ja.
Aber es kostet natürlich deutlich mehr. Der Preis müsste eigentlich viel höher sein. Der Bund und die Länder zahlen jedes Jahr im Moment 1,5 Milliarden. Das heißt also insgesamt 3 Milliarden Euro dazu. So, das heißt also im Grunde genommen müsste es mehr als 58 Euro kosten, wenn es denn sich selbst tragen würde. Aber das tut es natürlich nicht, weil es wie eine Art Zuschuss hier wirkt. Das ist ja auch insgesamt für die meisten günstiger geworden. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, 3 Milliarden Euro, das ist insgesamt auf den riesen Bundeshaushalt gerechnet gar nicht so viel Geld. Das heißt, wir müssten uns das eigentlich leisten können, denn auch die Autofahrer bekommen ja auch insofern in Anführungsstrichen Zuschüsse, weil es ja die Pendlerpauschale gibt und andere Dinge.
Ja, Christoph, mittlerweile ist es also schon so weit. Also mir geht es ja genauso, wie du es eben formuliert hast, diese Milliardenbeträge, die da im Umlauf sind. Da sagt man ja irgendwann, ja, ist ja gar nicht so viel. Wir reden ja hier über wahnsinnig viel Geld am Ende, aber im Verhältnis hast du natürlich recht. Kann man den Hamburger Anteil denn beziffern? Was gibt die Stadt Hamburg dazu?
Das kann man nicht ganz genau beziffern, weil ja auch ein Teil der Deutschland-Tickets zwar in Hamburg gekauft wird, aber von anderen genutzt wird. Umgekehrt kaufen Hamburger woanders ihr Deutschland-Ticket und nutzen es dann eben auch in Hamburg und deutschlandweit. Aber um mal so eine Vergleichszahl zu haben, die Hamburger Hochbahn, das heißt also alle U-Bahnen und Busse und Fähren, die hier so fahren, die Hamburger Hochbahn braucht etwa pro Jahr einen Zuschuss der Stadt Hamburg von 250 Millionen Euro. Das heißt, die fahren auch nicht kostendeckend, denn das Personal ist teuer, die Busfahrer sind teuer, die U-Bahn-Fahrer. Die Kosten für Energie sind irre gestiegen, natürlich wegen der normalen Stromkosten, die für jeden Verbraucher gestiegen sind. Aber das führt einfach dazu, dass die Stadt Hamburg jedes Jahr etwa 250 Millionen Euro in die Hamburger Hochbahn stecken muss, damit sie weiterfährt.
Und was sagen die Nutzerzahlen? Alles, was ich darüber immer lese, ist ja eigentlich nur Jubelzahlen. Also das meine ich jetzt nicht mal ironisch. Aus Hamburger Sicht spricht doch alles für eine Fortführung dieses Tickets.
Absolut. Das Ticket ist einfach, es ist simpel zu haben, zu bekommen. Mhm. Es ist ganz simpel. Man kann praktisch in ganz Deutschland damit fahren, außer ICE und Intercities. Und das bedeutet, dass die Attraktivität für Hamburger so hoch ist, dass fast jeder zweite Hamburger ein Deutschland-Ticket hat. Würde man jetzt sagen, man macht es von 58 Euro auf, sagen wir mal, 70 oder 80 Euro, gäbe es deutlich weniger Deutschland-Tickets. Und das heißt, auch die Einnahmen würden da auch sinken. Am Ende, und das sagt die HVV-Geschäftsführerin Theresa Korbut, am Ende würde das Deutschland-Ticket, wenn man das Deutschland-Ticket abschafft, würde es insgesamt gar nicht viel günstiger werden.
Aber jetzt lass uns die Möglichkeiten mal durchgehen. Also, dass es billiger wird, ausgeschlossen, ist ja wohl utopisch. Aber entweder das Ticket wird teurer, möglicherweise richtig viel teurer, oder es wird abgeschafft. Das steht doch im Raum.
Richtig, das steht im Raum. Im Moment steht tatsächlich die Abschaffung im Raum, weil viele Länder sagen, wir wollen uns unseren Anteil an diesen 1,5 Milliarden, die wir jedes Jahr zahlen, wollen wir uns nicht mehr leisten. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und andere wie Bayern sagen, das soll der Bund doch gefälligst alleine bezahlen. Der Bund betreibt ja auch die Deutsche Bahn. Und er kann auch das Deutschland-Ticket selber bezahlen. Aber das ist natürlich das übliche politische Geschacher, das da im Hintergrund läuft zwischen dem Bund und den Ländern, wenn es um die Finanzierung geht. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn es abgeschafft würde, würde alles viel komplizierter für gerade die das Deutschland-Ticket nutzen, die so an der Kante sind. Also kaufe ich es nicht, ist es günstiger, mit dem Auto zu fahren, ist es günstiger, Einzeltickets zu haben, etc. Aber für die große Masse derjenigen, die vom Deutschland-Ticket profitieren, wie eben Hunderttausende Hamburger, wäre es ein Riesenverlust.
Aber was ist denn jetzt das Argument aus Hamburg zu sagen, wie sieht die Fortführung denn aus? Weil also einfach nur zu sagen, das Ticket muss bleiben, reicht ja nicht. Da muss ja ein bisschen mehr dahinter stecken. Ist das am Ende nur eine Rechenaufgabe? Gibt es eine Preisvorstellung oder sagt auch Hamburg, nee, das muss der Bund einfach komplett bezahlen, weil das bayerische Argument, dem folgen wir?
Ja, es ist gleichzeitig eine Rechenaufgabe und eine politische Aufgabe. Die Rechenaufgabe liegt darin zu zeigen, dass das Deutschland-Ticket bei einer Abschaffung, dass es insgesamt gar nicht so viel günstiger für die Stadt wäre, die ja, wie gesagt, schon sehr viel Geld in den Nahverkehr pumpt und ihn unterstützen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich gewollt, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen. Die Systeme in Anführungsstrichen, das heißt halt die U-Bahn, die Bahn und die Busse geben das her. Es könnten deutlich mehr Passagiere auch noch den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Ja, das ist so. Wir sehen zwar immer volle Busse hier im Innenstadtbereich, aber außerhalb des Innenstadtkerns ist wirklich deutlich noch mehr Luft. Und die Hochbahn hat ja auch beispielsweise mehr Busse bestellt. Die S-Bahn hat mehr Züge bestellt, längere Züge bestellt. Das heißt also, die Kapazität ist tatsächlich da. Und wenn mehr Leute umsteigen würden, das wissen wir alle, nutzt es dem Klima und nutzt es insgesamt der Mobilitätswende.
Wie ist denn deine Einschätzung? Sag mal, was glaubst du, was wird dabei rauskommen? Also eine Erhöhung werden die Hamburger ja nicht verhindern können, wenn es weitergeführt wird. Aber eine Abschaffung, steht die wirklich im Raum? Was glaubst du?
Ja, die Abschaffung steht tatsächlich im Raum, weil es einfach politisch sehr schwierig ist, das unter den 16 Bundesländern und dem Bund durchzusetzen. Wir wissen nicht, wer neuer Verkehrsminister wird, welche politische Kolorierung er haben wird. Insofern ist das nach wie vor ein sehr schwieriger Aushandlungsprozess. Auf der anderen Seite ist es enorm wichtig, und hier müsste eigentlich mal sowas wie ein Druck von der Straße kommen, nicht von der Straße, sondern von der Schiene kommen sozusagen, um von den Menschen, von den Nutzern klarzumachen, dass das Deutschland-Ticket so einfach und so vernünftig ist, dass man da die Politik bewegen muss.
Da höre ich dann als Argument, und das vielleicht zum Schluss, Christoph, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, natürlich das Argument von ganz vielen Menschen immer wieder, ja, hier auf dem Land, was soll ich denn damit? Hier fährt ja nichts. Ist da was dran oder sagst du, Kinder, also irgendwo lasst mal die Kirche im Dorf?
Das möchte ich nicht so pauschal beantworten, aber vielleicht mit einer Gegenfrage. Was wäre denn, wenn wir auf dem Land bessere ÖPNV-Angebote haben, die auch sozusagen auf Knopfdruck kommen, also sogenannte On-Demand-Angebote? Was hier in Hamburg geplant ist, auch für die äußeren Bereiche der Stadt, für die Vier- und Marschlande und so weiter, das soll ja in den nächsten Jahren kommen. Das heißt, wir werden On-Demand-Angebote haben, die im ÖPNV sind, mit denen man dann auch das Deutschland-Ticket nutzen kann. Und das sind einfach Dinge, da sind wir einfach noch nicht weit genug und noch nicht modern genug, um uns vorstellen zu können, dass das auch im ÖPNV passieren kann und dass dann das Angebot natürlich auch mit dem Deutschland-Ticket nutzbar ist.
Die Zukunft des 58-Euro-Tickets. Jetzt wissen wir, wie es aussieht. Danke an Christoph Ribacek. Jede Stadt hat so eine Art Touristenfalle. In der Regel sogar mehr als eine. Und nicht immer ist dieser Begriff fair. Aber Sie, liebe Podcast-Freunde, werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass Alex am Jungfernstieg könnte in diese Kategorie fallen. Wie auch immer, das Alex ist demnächst Geschichte. Es gibt einen neuen Pächter. Chefreporter Uli Gastorf hat diese Story als Erster an Land gezogen. Uli, bevor wir über das New Kid in Town sprechen, warum gibt es denn überhaupt diesen Wechsel?
Es gab eine Konzeptausschreibung der Finanzbehörde, wo man sozusagen einen neuen Betreiber gesucht hat, der sozusagen auf 40 Jahre auf den Erbpachtvertrag einsteigt. Und das ist einfach dem geschuldet, dass der bisherige Vertrag ausläuft. Und dann sucht man halt nach einem neuen Betreiber, beziehungsweise gibt auch dem alten Betreiber die Chance, sich an dieser Ausschreibung zu beteiligen.
Nun wirst du vielleicht dich ein bisschen vorsichtiger äußern als ich, aber ich sag mal, ich war da einmal im Alex und ich würde mal den Tipp geben, so viele normale Hamburger verirren sich da in der Regel nicht hin. Ich weiß nicht, ob das Wort Touristenfalle übertrieben ist, aber ich sag mal, viele Hamburger werden vielleicht sagen, ist eigentlich ganz gut, dass sich da was tut.
Auf jeden Fall ist natürlich nach fast 25 Jahren Alex gut, dass es einen Wechsel gibt und jetzt vielleicht ein Betreiber kommt mit dem Ratsherrn und dem Hannes Schröder, der sozusagen mehr auf die Hamburger auch einspielt. Mhm. Deine Frage zu beantworten, ja, es ist natürlich ein touristischer Hotspot, würde ich persönlich sagen, und ich gebe auch zu, ich war dort nur mal zur Veranstaltung eingeladen, würde da jetzt auch so nicht hingehen, weil es einfach nicht meine Art der Gastronomie ist. Es ist eine Systemgastronomie natürlich. Das Alex hat 48 Standorte, gehört zu einem britischen Gastro-Riesen und ist aber trotzdem, das müssen wir mal so sagen, ich radel da ja immer vorbei und sowohl morgens, ja, gefühlt im Sommer um 8 Uhr, als auch abends um 22
immer
Uhr.
Immer voll.
Nicht, dass es meine, ist es immer voll. Also der Laden ist eine Cash-Cow ohne Ende.
Ja. Wahnsinn. Aber du hast eben den Namen Hannes Schröder als einen der neuen Betreiber genannt. Und der Name, der wird jetzt wahrscheinlich den meisten Menschen nicht unbedingt was sagen. Aber wenn man weiß, dass er unter anderem hinter den Restaurants Küchenfreunde und das Herzstück steckt, dann muss man ja sagen, wow, das sind schon ziemlich gute Restaurants, wenn man da war, schon mal war. Wer noch nicht da war, auf jeden Fall mal hingehen. Es sind nicht die billigsten, aber die Qualität, würde ich sagen, korrigier mich, ist top.
Genau, und er weiß ja auch, was er tut, weil er seit Jahrzehnten in der Gastronomie ist und er hat ja auch diesen Frühstücksladen, ich glaube, was wir wirklich lieben, heißt an der Hegestraße, ja, ne? Ja. Der ist auch sehr erfolgreich, Küchenfreunde, klar, auch im Quartier fest verankert, ähnlich wie das Herzstück, und macht ja auch so eine, ich hätte beinahe gesagt, teilweise auch, ihr macht sehr viel regionale Küche ja auch, ne? Ich war mal auf seinem eigenen Hof, wo der Papa lebt, da irgendwo in der Nähe von Lüneburg, wo sie ja auch sehr viel anbauen, was sie nachher in Restaurants auch verwenden.
Ach, und, das wusste ich gar nicht, mega.
Ja, und wird auch dieses Herzliche, dieses Persönliche, wird hoffentlich dann auch mit Hannes Schröder in den Alzer Pavillon einziehen, was ja dann genau den Unterschied, und wie gesagt, wir wollen dem Alex nichts Böses, zu einem Alex macht. Und dazu dann auch noch mit einer, ich sag mal, in den Schanzenhöfen verankerten Ratsherrnbrauerei, ja, die ja auch sehr, sehr, sehr viel Gastronomie in Hamburg machen. Ja. Weiß nicht, ob du das weißt.
Ja. Doch, das habe ich schon mal mitbekommen.
Ja. Also das alte Mädchen ist zum Beispiel.
Ja, genau, beeindruckend.
Ratsherrn war am Mühlenkamp, das Lokal in Eimsbüttel haben sie auch, also so nennt sich das tatsächlich. Das sind zwei interessante Player, die da sich zusammengetan haben und den Alster-Pavillon sozusagen neues Leben einhauchen werden, nach einer doch, denke ich mal, gar nicht so kurzen Sanierungszeit, obwohl Ja, kannst du, Frühjahr 26 war.
Ja, da lass uns gleich nochmal drüber sprechen, weil eine Sache gerne. Ist ja noch, eine Sache kommt ja noch im wahrsten Sinne obendrauf. Achtung, schönes Wortspiel. So ein zusätzlicher Clou, eine Zugabe für alle Gäste. Und wenn das tatsächlich klappt, fände ich, wäre das ein Megaknaller.
Du meinst, dass sie diese Dachterrasse künftig machen wollen? Genau, das ist ja bislang nicht der Fall. Und ich frage mich auch so ein bisschen, wie das nachher aussehen soll. Es ist aber auf jeden Fall Teil der Bewerbung gewesen, die der Stadt vorliegt und die die Stadt ja als Alleinstellungsmerkmal gesehen hat, auch damit die Jungs den Zuschlag bekommen für ihr Konzept.
Irre. Also das stelle ich mir nun wirklich traumhaft vor, da oben zu sitzen mit dem Blick über die Alster oder auch über die Stadt an sich. Das ist schon garantiert, glaube ich, was Einmaliges. Gibt es schon einen Namen für das Kind?
Nein, es gibt bislang noch keinen Namen. Es ist auch so, dass die Jungs sich noch nicht groß geäußert haben. Der Niklas Nordmann ist ja der Chef von Ratsherrn, auch der Hannes Schröder. Das hat einfach damit zu tun, es ist ja nicht so einfach. Also das ist ja alles eine höchst bürokratische Angelegenheit. Ja. Deshalb hat zwar die Stadt auch exklusiv zunächst im Abendblatt bestätigt, dass sie den Zuschlag bekommen, aber die Kommission für Bodenortung, ja so heißt die, der Finanzbehörde, muss dieser Sache natürlich offiziell zustimmen. Und nach meinen Informationen ist da die nächste Sitzung am 27. März. Und deshalb, danach werden die Jungs sicherlich auch viel für ihr Konzept werben und werden natürlich auch verraten, ob das Ding vielleicht nur Alster Pavillon heißt oder was weiß ich, Schröders im Alster Pavillon oder was weiß ich, ja.
Der Eröffnungstermin, Uli, ich sag das mal vorsichtig, 2026, wie du es erwähnt hast. Nun ist das mit der Eröffnungstermin in Hamburg ja immer so eine wackelige Sache, um es vorsichtig zu formulieren. Wir wissen ja immer nicht, ob das wirklich klappt.
Zum 1. August wird ja die Fläche übergeben von Alex an die neuen Betreiber. Das heißt, dann könnten diese in dem Moment loslegen. Ich gehe mal davon aus, dass man die Fläche leer gezogen übergeben bekommt. Das heißt, man könnte auch gleich diesen rein. Ist ja auch nicht so schlimm bei dem Interieur. Und dann könnte man natürlich gleich starten. So, jetzt ist die Wiedereröffnung im Frühjahr 26 geplant. Wir wissen beide, dass es mit Eröffnung immer so eine Sache ist, ja. Ne? Weil da kann ja auch oftmals noch irgendwas auftauchen. Du musst ja überlegen, das Gebäude ist ja gefühlt, was weiß ich, sehr, sehr, sehr alt. Ich glaube, ist es gerade aus den 50ern oder so, der Neubau. Ja. Aber der ist ja schon 225 Jahre an dem Standort, gibt es ja schon Gastronomie. Mhm. So, ich glaube, Frühjahr 26 ist natürlich langgezogen. Ich weiß gar nicht, wie lange das Frühjahr geht. Wahrscheinlich irgendwie bis Ende Mai oder so.
Das kann jeder so definieren, wie er es gerade braucht.
Ich denke mal, wir beide werden da dann vielleicht noch in 26, wenn wir Glück haben, zusammen ein schönes Ratsherrn trinken können. Und dann dürften die das auch aufmachen. Es ist natürlich klar, dass du bei dem, was du finanziell in dieses Projekt stecken musst, und ich sage mal, wir haben selber mal Zahlen gesagt, ich glaube so, du musst da irgendwie so insgesamt jetzt so um die 30 Millionen, 35 Millionen oder auch mehr, je nachdem, was du bietest, musst du da ja irgendwie investieren. Das musst du ja dann auch wieder irgendwie erwirtschaften. Und deshalb wollen die wahrscheinlich so schnell wie möglich auch starten.
Verständlich. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Riesensache für Hamburg. Und ich habe das am Anfang vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, so Touristenfalle. Da werden natürlich auch Touristen hingehen. Ist ja wohl logisch. Also das ist der Hotspot dann in Hamburg. Einer der Hotspots auf jeden Fall.
Ja, klar. Das wird weiterhin der Touristen-Hotspot sein. Ist ja auch klar, weil du einfach Jungfernstieg Binnenalster liest, aber es wäre ja schön, wenn auch mehr Hamburger angesprochen würden, sich fühlten und auch sagen würden, hey, ich gehe jetzt mein Feierabendbier einfach mal da trinken.
Ohne Frage. Sag mal, Uli, bei der Gelegenheit, lass uns noch was hinten dranhängen, wenn wir jetzt diese Lokalität abgehakt haben. Bitte noch mal einen Satz von dir zur Veränderung in Alstertal. Das in Hamburg ziemlich bekannte Restaurant Stocks wechselt den Besitzer. Das ist ja auch eine Neuigkeit.
Hat den Besitzer bereits gewechselt. Heiko Stock, der ja auf Sushi spezialisierte Restaurant mehr als 20 Jahre betrieben hat dort im Alstertal. Er lebt jetzt meist auf Mallorca, hat also anscheinend gut verkauft und hat Thomas Schnabel als Käufer gefunden, der ja zu der Familie gehört, die sozusagen die Helmer AG groß gemacht hat, ist ja auch ein bekannter Name, dieses Unternehmen, Chemieunternehmen. Aber er macht jetzt halt, also das hat damit nichts zu tun, aber ich wollte nur sagen, also er macht da jetzt sein eigenes Restaurant, hat er ja aufgemacht, das nennt er ja das Pfeifers. Und das ist ja ganz süß, das ist ja sein Opa, der Siegfried Pfeiffer wird demnächst irgendwie 102, lebt noch und dem hat er das Restaurant gewidmet.
Das Alex an der Alster wird demnächst umgebaut und macht mit einem neuen Pächter und einem neuen Konzept in 2026 weiter. Ähnliches gilt auch für das Stocks und die Details haben wir uns von Uli Gastorf geholt. Uli, vielen Dank. Viele junge Menschen, also zumindest Menschen unter 20, fragen sich aktuell vielleicht, muss ich demnächst tatsächlich zum Bund? Muss ich demnächst Wehrdienst leisten oder wird's freiwillig gehen? Keine triviale Frage angesichts der Lage in Europa. Wie würde sich unsere Stadt, unsere Gesellschaft verändern, wenn sich wieder mehr Menschen für die Bundeswehr verpflichten? Und gäbe es dann auch wieder die Möglichkeit, Zivildienst zu leisten? Das sind alles Fragen, die im Moment logischerweise in der Diskussion sind. Besprechen wir jetzt mit einem absoluten Hamburger Bundeswehrkenner. Er war selbst über 2 Jahrzehnte in der Bundeswehr aktiv, ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags und außerdem, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, direkt gewählter SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Mitte. Falko Drossmann, herzlich willkommen. Prima, dass Sie für Hamburg am Morgen in dieser hektischen, zugespitzten Phase Zeit haben. Ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit.
Ja, natürlich ist es keine Selbstverständlichkeit. Für mich aber schon, weil ich bin Volksvertreter und deshalb muss das Volk auch wissen, was wir hier machen, wenn ich sie schon vertrete.
Ja, und da ist ja eine Menge los. Ich erzähle jetzt so einen kleinen Schlenker. Während unseres Vorgespräches haben Sie gesagt, ich muss mal kurz ans Handy, war tatsächlich Boris Pistorius dran.
Ja, das ist so. Also Hintergrund ist, dass die Partei entschieden hat, dass wir in Koalitionsgespräche, mit der Union gehen. Und da gibt es natürlich Dinge, die wir abstimmen müssen.
Logisch.
Genau. So.
Aber als Auftakt unseres kleinen Talks kommen wir jetzt mal zu den Inhalten, weil die Koalitionsverhandlungen lassen wir natürlich raus. Ist doch logisch, dass Sie darüber noch nicht sprechen dürfen. Und wir versuchen jetzt vielleicht das Thema auch mal ohne politische Meinungsverschiedenheiten der Konkurrenten übermäßig zu betonen, okay? Welche ernstzunehmenden Vorschläge, Ihrer Meinung nach, welche ernstzunehmenden Vorschläge für eine mögliche Wehrpflicht oder für einen Wehrdienst liegen überhaupt auf dem Tisch? Ich glaube, das geht für viele Menschen und vielleicht auch für die jungen Menschen, die es ja dann betrifft, vor allem so ein bisschen durcheinander.
Ja, das kann ich sehr einfach sagen. Also zuerst mal müssen wir unterscheiden zwischen Wehrpflicht und Wehrdienst. So, also die Wehrpflicht ist etwas, das steht im Grundgesetz und die existiert weiter. Also es gibt eine Wehrpflicht in Deutschland für junge deutsche Männer. Die ist nur in Friedenszeiten ausgesetzt. Das ist der jetzige Sachstand. Übrigens nur in Friedenszeiten ausgesetzt. Ne? Im Spannungs- oder Krisenfall oder Verteidigungsfall zieht wieder vollkommen. So, und was die SPD auf den Tisch gelegt hat und das Bundeskabinett ja auch schon beschlossen hatte, das Parlament noch nicht, dass wir vor allen Dingen auf den Bereich Wehrdienst gehen. Dass wir also alle jungen Männer und Frauen anschreiben eines Jahres. Die Männer müssen antworten, die Frauen können antworten. Und deswegen sagen, werdet ihr denn grundsätzlich interessiert daran, einen Wehrdienst in den Streitkräften zu leisten? So, und da geht es nicht darum, die Bundeswehr zu vergrößern oder Ähnliches, sondern eine Aufwuchsfähigkeit sicherzustellen. Also nehmen wir mal an, jemand kriegt einen Brief so und sagt, würde ich machen, mach dann bei der Bundeswehr, wenn es einen Führerschein und wir wissen später, aha, da ist also der Mensch und der darf einen LKW fahren. So, das heißt, wir können aufwachsen. Das ist die ganze Idee, die dahinter steht. Der andere Vorschlag, der nur wörtlich am Tisch liegt, kommt so aus der Bayerischen Union. Da geht es darum, die Wehrpflicht sofort wieder komplett einzuführen. Das heißt, 300.000 bis 400.000 junge Männer pro Jahr. Jetzt, dieses Jahr noch, wurde gefordert, wieder zur Bundeswehr zu bringen. Das ist also ist noch nicht mal wert, dass man darüber diskutiert, weil das einfach nicht geht.
Warum nicht? Weil wir gar nicht die Struktur hätten, diese Leute alle zu erfassen die Kasernen gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr.
Also alles. Also wir haben ja keine, also wir hatten noch eine Rufinzerrasse mal das Kreiswehrersatz in Hamburg. So, das gibt's nicht mehr, seit Jahren nicht mehr. Wir haben diese ganze Struktur der Wehrerfassung, der Überwachung, der Musterung und sowas, das gibt's alles nicht mehr. Also, das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wen wir jetzt einziehen sollten, wie wir die mustern sollten. Wir wissen aber auch beim Militär gar nicht, in welche Kasernen sollten wir denn eigentlich? Mit welchen Waffen sollten wir denn ausgebildet werden? Welche Ausbilderinnen und Ausbilder hätten wir denn?
Ja.
Das gibt's alles nicht mehr. Deshalb ist diese Idee unsinnig.
Aber wäre es nicht, also das habe ich verstanden, aber perspektivisch zu sagen, im Moment ist es unsinnig, aber wir nehmen uns das für die nächsten, ich weiß nicht, in welchen Zeiträumen man da denken müsste, aber für die nächsten 3 bis 5 Jahre vor, zumindest so weit zu sein, falls wir es doch brauchen.
Also was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass wir den Bereich, also schon für das Modell, das wir vorschlagen, also das, was Boris Pistorius ja mal vorgeschlagen hatte, schon dafür brauchen wir eine Wehrüberwachung und eine Wehrerfassung. So, und das bauen wir auf. Da sind wir dabei. Das ist dringend notwendig. Also, dass wir darüber wieder die Fähigkeiten haben zu wissen, wen müssten wir denn einen Brief schreiben oder den müssen wir auch einziehen.
Und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, männliche Bürger müssen das Ding ausfüllen. Was passiert denn, wenn ich das nicht ausfülle?
Also das ist eine Frage, das muss uns das Ministerium dann noch vorschlagen oder ja, die Bundesregierung. Und das werden wir uns dann genau anschauen müssen als Parlament. Also im Bereich, derzeit ist es so, dass das dann halt so in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten ginge. Aber das, wie gesagt, ist noch Spürkenkickerei jetzt. Was ich persönlich nicht mehr zeitgemäß finde, sage ich auch sehr klar, ist, dass es nur um Männer geht. Mhm. So, aber das Grundgesetz gibt das so vor. Dass es nur um Männer geht. Und dafür müsste das Grundgesetz geändert werden, dass es da auch um Frauen geht.
Ja, aber das ist, glaube ich, unstrittig, Sicht, oder? Ja. Wenn man sich zum Beispiel Armeen anguckt, ich sage jetzt mal als das gravierendste Beispiel, was mir immer sofort einfällt, ist natürlich Israel mit seinen weiblichen Soldaten, wo man sagt, wow, beeindruckt. Man muss das ja nicht gut finden, aber es ist auf jeden Fall beeindruckend. Und Sie sind der Meinung, da sollte definitiv bis zu einem gewissen Grad die Gleichberechtigung einziehen, was eine Grundgesetzänderung bedeuten würde. Habe ich richtig verstanden?
Also das, absolut, ja, das haben Sie richtig verstanden. Ob das israelische Beispiel mit 3 oder 4 Jahren, ob das wirklich, das ist nochmal, also die Zeit ist wirklich lang. Aber nochmal, wir haben hervorragende und tapfere Soldatinnen in unserer Bundeswehr. Ich halte es für sehr überheblich zu sagen, Frauen nehmen wir da komplett raus, die dürfen unser Land nicht verteidigen, also an der Stelle. Aber nochmal, der Sicherheitsbegriff ist deutlich größer als nur die Streitkräfte, um das auch mal klar zu sagen. Also wir müssen auch unsere gesamte, wie das immer so schön heißt, Resilienz, Widerstandsfähigkeit, die müssen wir natürlich auch erhöhen. Also Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutzdienste und so weiter und so fort. Das spielt natürlich alles mit einer Runde.
Ja, und möglicherweise muss es ja auch ein Umdenken in der Gesellschaft geben, dass es passieren könnte. Oder aber, andersrum gesagt, ich habe die Möglichkeit, zum Bund zu gehen, weil im Moment ist es ja so, jemand, der, sag ich mal, die letzten 1-2 Jahre in der Schule ist, der sagt, oh herrlich, noch durchhalten bis zum Abi, dann kann ich ein bisschen reisen oder ich studiere, mache irgendein Praktikum, aber ich habe auf jeden Fall keine Verpflichtung und schon gar nicht muss ich zur Bundeswehr. Da muss ja in der Gesellschaft, auch wenn es nicht verpflichtend kommen sollte, es muss doch aber ein Umdenken vor sich gehen, weil ich sag mal auch andersrum gesagt, und das ist jetzt wertfrei ausgesprochen, nicht jeder eignet sich ja dazu, Soldat zu werden.
Also absolut. Und also erstens, nicht jeder und jeder eignet sich, Soldat oder Soldatin zu werden. Deshalb muss es eine Musterung geben und tatsächlich eine Erfassung. Es gibt aber auch noch ein Grundrecht auf die Kriegsdienstverweigerung.
Das steht auch im Grundgesetz. Da kommen wir gleich nochmal zum Zivildienst. Das finde ich nämlich auch sehr spannend in dieser Diskussion. Aber angenommen.
Genau. Aber das ist ja alles, alles in dem Modell, in dem alten Modell. Nicht, also dass wir jetzt wieder großflächig 400.000 junge Männer einziehen. Da stellen sich diese Fragen. Wir erwarten, dass wir durch diese Freiwilligkeit erstens die Bundeswehr wieder ein bisschen mehr zu einem Thema machen, weil die ist ja aus der Öffentlichkeit weitestgehend verschwunden.
Definitiv.
Und wir erwarten halt, dass wir 5.000 pro Jahr, die können wir dann auch gut und klug ausbilden und haben damit eine Aufwuchsfähigkeit hergestellt. Das ist das, was wir sagen.
Und es würde sich ja auch, ich sage jetzt mal in einer Stadt wie Hamburg, gut, das trifft jetzt aufs gesamte Bundesgebiet zu, aber es ist ja dann, es wird sich ja in diesen Ballungszentren nicht vermeiden lassen und auch das ist wertfrei. Wir werden ja dann wieder mehr Menschen mit Uniform im Stadtbild sehen. Ich tippe mal, das würde auf Ihre Zustimmung stoßen, auf meine übrigens auch.
Das wäre sicherlich so. Wobei, da bekomme ich auch schon Rückmeldungen, dass sich das auch in Hamburg wirklich geändert hat. Also wenn Menschen heute in Uniform durch Hamburg laufen, werden sie oftmals angesprochen und also ihnen wird positiv begegnet. Das war ja auch nicht immer so, muss man sagen. Aber ja, natürlich.
Ganz genau.
Also wir werden natürlich nicht die riesigen Kaserne in Fischbeck oder Lettow-Vorberg in Jenfeld wieder aufbauen. Das sind inzwischen Wohngebiete an der Stelle. Aber ja, natürlich werden wir auch gucken müssen, gerade an solchen sensiblen Punkten wie in Hamburg, also mit seinem Hafen, da wird Bundeswehr in Zukunft häufiger wieder da sein, um unsere Freiheit zu schützen. Das ist etwas, ist eine neue Situation, in der wir wirklich sind.
Und weil wir gerade darüber sprechen, diese neue Situation und das Bewusstsein zu verändern, ich spinne jetzt mal, wirklich nur gesponnen. Würde das vielleicht nicht auch bedeuten, Fahneneid an der Alster, Vereidigung und Gelöbnis im Stadtpark? Sie wissen, das sind ja nun diese öffentlichen Bereiche, über die jeder in Hamburg spricht, die jeder kennt, wo man sagt, da hätte das auch einen gewissen Wumms.
Absolut. Also es geht ja darum, also die Bundeswehr oder die Soldatinnen und Soldaten bekennen ja ihre Treue und ihren Dienst. Also ne, ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ja. Das ist das, was da, und das finde ich gut, wenn das öffentlich gemacht wird. Weil sie verteidigen das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, nicht die einer Regierung und nicht die einer, und wenn das hinter verschlossenen Kasernentoren ist, deshalb finde ich das gut, wenn man das öffentlich macht, so, ob man das mal überarbeitet, ob da wirklich jeder preußische Fingerasser Beng noch dabei sein muss, weiß ich nicht. Aber ja, das muss öffentlich sein, das muss sichtbar sein.
Ja, und ich möchte es an der Stelle auch mal sagen, falls jetzt jemand, der Junge, sagt, also worüber reden die da eigentlich, sind die verrückt? Sie waren jahrzehntelang beim Bund. Ich bin Westberliner, ich war nicht beim Bund. Ich musste nicht mal, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, ich musste ja nicht mal zum Zivildienst, aber egal welche Haltung man einnimmt, der muss doch dann auch wieder zurückkommen, oder? Weil es kommt ja noch etwas beim Zivildienst hinzu, was wir in all den Jahren ja jetzt auch bemerkt haben. Viele Sozialeinrichtungen, Krankenhäuser und Pflegeheime haben dadurch, dass es den Zivildienst nicht mehr gab, Arbeitskräfte verloren. Ich sag mal, ich traue mich das jetzt mal zu betonen, billige Arbeitskräfte waren es ja auch. Aber es hat insgesamt ja den Fachkräftemangel in der Pflege natürlich enorm verschärft.
Ja, also ich bin damals in Mitte der 90er als Wehrpflichtiger eingezogen worden. 97 wurde ich gegen meinen Willen wurde ich gezwungen. Ich durfte auch nicht verweigern. Ich bin da durchgefallen und habe dann aber erst die Bundeswehr kennengelernt tatsächlich. Und habe wirklich von den 20 Jahren, die ich dabei war, sehr, sehr wenige Tage bereut. Ich wäre aber vorher nie auf die Idee gekommen, zu sowas wie Bundeswehr oder Streitkräfte zu gehen, muss ich sagen. Insofern, das ist schon eine gute Einrichtung. Uns geht es bei unserem Modell um die Aufwuchsfähigkeit. Beim Zivildienst war das so, dass ich glaube, dass Ende der 90er Jahre die Wehrpflicht ja nur noch existierte, weil wir die Zivildienstleistenden brauchten. Und ja, natürlich, also bin ich der festen Überzeugung. Und ja, billige Arbeitskräfte damals. Also das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist wichtig, das steht im Grundgesetz. Aber ich glaube, wir müssen grundsätzlich auch den Bereich Katastrophenschutz, Gesundheit, Pflege und Ähnliches eher in Richtung eines Dienstjahres denken. Das bitte nicht nur von der Bundeswehr abhängig machen, sondern wenn wir sagen, wir führen ein neues Institut ein, also eine allgemeine Dienstpflicht vielleicht, also darüber müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Aber das hat nichts mit der Bundeswehr jetzt zu tun.
Nur noch mal abschließend Ihre Meinung dazu zu hören. Das eine geht nicht ohne das andere. Also wir würden doch, wenn wir dort in diese Richtung Schritte unternehmen und sagen, wir wollen unser Volk, unser Land wieder ertüchtigen, um das jetzt mal nicht so militaristisch auszudrücken, dann wird es auch einen Zivildienst wieder geben.
Wenn ich das über einen Zwang mache, also über eine Pflicht, wie sie im Grundgesetz ja existiert, so, dann haben die Menschen das Recht, das zu verweigern. Und dann gibt es einen Ersatzdienst. Das ist
daran wird nicht festgelegt gerüttelt.
Und das ist dann so. Nein,
daran würde nicht gerüttelt. Würde da nicht gerüttelt.
Ja, da, nein, daran steht im Grund, also das ist ganz klar, das steht im Grundgesetz drin. Ich habe das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern. Also muss ich dann einen Ersatzdienst leisten. Daran wird überhaupt nicht gerüttelt.
Naja, die Frage stelle ich jetzt natürlich mal ein bisschen provokant hinterher. Wir ändern das Grundgesetz möglicherweise in einem anderen Punkt. Dann könnten wir ja auch, wenn es ganz schlimm käme und wir auf niemanden verzichten könnten, könnten wir auch da das Grundgesetz ändern.
Das ist, aber dafür brauchen wir Mehrheit im Deutschen Bundestag.
Apropos Mehrheit im Deutschen Bundestag, Herr Drossmann, wie lange wird es denn jetzt noch dauern? Wenigstens das können Sie ja mal perspektivisch vielleicht sagen. Wie lange, glauben Sie, braucht es denn noch, bis gerade auch in diesem Punkt, der ja sicherlich in dem gesamten Paket verhandelt wird, bis da noch eine Entscheidung zu haben ist? Oder wie haben Sie das Gefühl, wie es ausgehen wird? Jetzt müssen Sie ganz vorsichtig sein.
Ich kann ja nur, also als direkt gewählter Abgeordneter, ich jubel nicht, wenn ich Herrn Merz zum deutschen Bundeskanzler wählen muss. Das sage ich Ihnen sehr klar. Deshalb werden wir in den Verhandlungen auch deutlich sein, hart sein und sozialdemokratische Punkte herausarbeiten, damit ich dann da auch zustimme. Aber ehrlich, wir müssen in eine Situation kommen, dass Deutschland auch außenpolitisch wieder handlungsfähig ist. Also es geht gerade richtig rund um in Europa und in der Welt und wir stehen so ein bisschen derzeit daneben und alle europäischen Nachbarn gucken auf uns und sagen, ey, ihr seid das größte Land, ihr seid die stärkste Wirtschaft, bitte seid handlungsfähig. Und ich hoffe deshalb, dass wir uns mit der Union einigen werden und das möglichst bald.
Wehrpflicht ja oder nein, beziehungsweise welche Auswirkungen hätte denn so eine Wehrpflicht auf unsere Stadt? Das Interview mit Falco Drossmann, der für die SPD im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt, ist der Schlusspunkt für diese Episode. Herr Drossmann, vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch an alle fürs Hören. Und vielen Dank auch wie immer an unsere Podcast-Producerin Heike. Morgen in unserer Wochenendausgabe ein Mann, den die Menschen in unserem Land entweder lieben oder hassen. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Fokus-Journalist Jan Fleischhauer. Seine Kolumne »Der schwarze Kanal« wird entweder gefeiert oder gefürchtet. Auf den Punkt, mit sehr viel Humor und vor allem mit sehr, sehr offenen Worten. Und ich füge noch hinzu, niemals Mainstream. Das wird ein Fest, morgen mit Jan Fleischhauer die politische Woche auseinanderzunehmen. Schönes Wochenende schon mal, wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.